Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Wir lesen als Gemeinde dieses Jahr einmal die ganze Bibel. Vielleicht liest du mit. Und wenn du dran geblieben bist, dann bist du jetzt im Buch Richter angekommen. Ich finde das Buch unglaublich spannend. Die Charakter, die Geschichten, auch die schlimmen Verirrungen von Menschen, die da berichtet werden. Und wie Gott immer wieder eingreift und Gnade schenkt. Auf der anderen Seite sind viele Berichte auch wirklich verstörend und werfen ganz große Fragen auf. Denn nicht nur die Feinde Israels sind böse und grausam, sondern immer wieder sieht man in diesem Buch auch in die Abgründe einzelner Israeliten und des ganzen Volks. Ja, selbst die von Gott auserwählten Richter taugen allermeistens nicht als Vorbilder. Wie können wir dieses Buch besser verstehen? Und warum lohnt es sich, das Buch Richter zu lesen? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Matthias, gleich am Anfang des Buchs wird der Ungehorsam Israels gegenüber Gott beschrieben, der die ganze Richterzeit prägen sollte. Gott hatte dem Volk gesagt, sie sollten die Stämme Kanaans bei der Einnahme des verheißenen Landes vertreiben, aber sie gehorchten nicht. Warum war das so ein Problem?
Also erst einmal ist Ungehorsam immer ein Problem, denn wenn der heilige Gott uns Menschen etwas sagt, dann ist klar, dass das, was Gott sagt, auch das ist, was wir tun sollten. Und wir müssen gar nicht unbedingt verstehen, warum. Wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass Gott weiß, was gut und richtig ist. Aber natürlich können wir hier auch das Problem noch etwas genauer erkennen. Diese Völker waren gottlose Völker. Das heißt, das waren Völker, die fremden Göttern, Götzen nachliefen. Und Gott wusste, dass wenn Israel mitten unter diesen Völkern leben würde, sie ihren Glauben verlieren würden. Denn ihre Umwelt prägt sie. Und das sieht man dann. Es kommt zu Mischehen, zu religiösen Mischformen. Und dann kommt es letztendlich eben dazu, dass Israel nicht mehr treu das tut, was Gott gefällt, nicht nur im Hinblick auf diese Völker, sondern auch in allen anderen Belangen. Das heißt, die eine Sünde, der eine Ungehorsam führt zu weiterem Ungehorsam und zu mehr Sünden. Und so ist das eigentlich immer mit Sünden. Es ist wie ein Krebsgeschwür, das sich ausbreitet. So, von daher muss uns klar sein, wenn Gott etwas sagt, sollten wir es tun. Israel hat es nicht getan, das hatte Konsequenzen und wir sehen das in diesem Buch in aller Deutlichkeit.
Ja, das wird dann in Kapitel 2 beschrieben, der Kreislauf, der in Gang kam durch den Ungehorsam. Das Volk wandte sich immer wieder vom lebendigen Gott ab und den Götzen der Nationen zu. Dafür erlebten sie dann Gottes Gericht. Er ließ die Feinde über Israel triumphieren. Und wenn das Volk dann zu Gott um Hilfe schrie, erweckte er Richter, durch die er das Volk rettete. Nach dem Tod eines solchen Richters wandte sich das Volk wieder von Gott ab, wieder den Götzen zu, und im Lauf des Buches wird der Götzendienst und die Auswirkung immer dramatischer. Woher kommt diese Vergesslichkeit? Wie kann es sein, dass sich Gottes auserwähltes Volk so dramatisch verirrt, und zwar immer und immer wieder?
Ja, das ist typisch menschlich, würde ich sagen. Das ist Ausdruck unserer Gefallenheit, unserer Sündennatur, die wir seit Adam und dem Sündenfall haben. Unsere Herzen wollen nicht das tun, was Gott will. Unsere Herzen wollen nicht zu Gott. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen, unsere eigenen Götter sein. Und so wendet sich Gottes Volk immer wieder auch von Gott ab. Letztendlich hat also das Volk dann nicht getan, was Gott gesagt hat. Es hat nicht Gottes Wort hochgehalten. Es hat Gottes Wort nicht an die nächste Generation weitergegeben. Und das ist ein Problem, das gab es damals und das gibt es heute. Also es sollte uns eigentlich nicht verwundern. Wir sehen, wie erlösungsbedürftig die Menschen sind.
Lass uns mal über die Richter sprechen. Woher kommt der Begriff eigentlich? Das waren ja keine Leute, die am Gerichtshof Recht gesprochen haben, sondern eher Krieger, die das Volk in den Kampf gegen die Feinde geführt haben.
Ja, tatsächlich erinnere ich mich noch an mein Seminar zum Buch Richter. Wie wir gelernt haben, das ist Schafat und das sind Richter, aber das Wort hat eine weitere Weite. Das sind also auch Leiter, das sind Herrscher, das sind Regionalfürsten. Es war also in letzter Instanz eigentlich das höchste Leitungsamt. Und tatsächlich waren sie schon auch Richter. Wir sehen das schon bei Mose, der ja in dieser mehrfachen Funktion agiert, der sowohl derjenige ist, der Recht spricht, wie auch derjenige, der das Volk anführt. Und da, wo es Auseinandersetzungen gibt, geht der Herrscher mit. Und das sehen wir in der Bibel auch immer wieder. Die Könige führen das Volk in den Krieg. Da, wo David es mal nicht tut, führt es ins Desaster. Also die Richter waren kleine Regionalherrscher, die letztendlich die komplette Leitungsverantwortung hatten für den Stamm in der Region. Es war nicht zwingend wohl so, dass die Richter immer Richter über ganz Israel, über alle Stämme waren. Teilweise waren das wohl auch überlappende Richterzeiten in verschiedenen Stämmen und Regionen im Reich Israel.
Wenn wir über diese Richter lesen, dann kann uns ganz schön irritieren, dass die allermeisten von ihnen keine Helden waren, wie wir sie uns ausgedacht hätten. Das waren teilweise ganz schön kaputte Typen, die haben schlimme Dinge getan. Eine besonders furchtbare Geschichte lesen wir zum Beispiel in Kapitel 11, wo der Richter Jephtha Gott verspricht, ihm für einen Sieg in der Schlacht das Erste zu opfern, was ihm bei seiner Rückkehr aus seinem Haus entgegenkommt. Und Jephtha gewinnt und er kommt nach Hause. Und wer kommt ihm als Erstes entgegen? Seine Tochter. Und er opfert sie tatsächlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, er war Gott treu, er hat sein Versprechen gehalten und er hat's durchgezogen. Aber was er da gemacht hat, das kann doch unmöglich richtig gewesen sein. Warum hat Gott nicht Richter mit einem besseren moralischen Kompass ausgewählt?
Weil es die in letzter Instanz nicht gibt. Nicht Gott wählt Menschen aus mit ihrer Sündennatur. Und Gott zeigt uns in diesem Buch auch immer, dass egal wen er auswählt, es gibt ja durchaus Richter, die auch gut sind. Wir lesen von Ehud, der ein ungewöhnlicher Richter war, weil er eventuell verkrüppelt war oder er war wirklich Linkshänder, ist ja so ein bisschen umstritten. Aber der also nicht unbedingt der Paradeheld war. Gott wählt die Unscheinbaren, die Seltsamen aus. Sogar eine Frau, Deborah. Und das ist das, was Gott auch immer wieder tut. Er wählt nicht nach menschlichen Gesichtspunkten. Und hier sehen wir aber auch ganz klar, die Richter, die dann dem Volk geschickt werden, die passen zum Volk. So verloren und gottlos wie das Volk ist, so sind dann auch die Richter immer gottloser und verlorener. Und das geht ja wirklich so eine Abwärtsspirale eigentlich immer weiter bergab mit den Richtern. Während es noch ganz gut anfängt mit Othniel, Ehud und Shamgar und dann Deborah, geht es dann eigentlich schon ab Gideon immer weiter bergab.
Ja, du hast gerade Deborah angesprochen. Die kommt wirklich gut weg. Sie war eine Richterin, so heißt es in Richter 4, Vers 4. Und da sagen jetzt gar nicht so wenige Leute, schau mal an, Gott beruft eine Frau in so einen Leitungsdienst. Ist das nicht der Beweis, dass Frauen auch Gemeinden leiten können?
Ja, ich würde sagen, das ist nicht ein Beweis für diese Frage, aber in der Tat, Deborah ist eine vorbildliche Richterin. Und interessant ist zu sehen, wie sie agiert. Sie hat nämlich eine ganz andere Rolle als alle anderen Richter. Sie zieht nicht in den Krieg, sie ist irgendwie eine weise Ratgeberin, die dann aber Barak daran erinnert, dass er eigentlich kämpfen müsste. Das ist Männersache, die Männer sollen vorangehen und leiten. Und Barak will das nicht und das führt dazu, dass Deborah ihm auch sagt, das wird Konsequenzen haben. Wir sehen in dem ganzen Bericht eigentlich zwei Männer und zwei Frauen und die Männer versagen und die Frauen gehen dann in diese Lücke, in diese Leere hinein und übernehmen Verantwortung. Erst Deborah an der Seite des Schwächlings Barak und dann diese Geschichte, die damit verwoben ist von dem Feldhauptmann Sisera auf der feindlichen Seite, der dann flieht und sich bei einer Frau versteckt und die dann die Initiative ergreift und ihn tötet und richtet. Wir sehen dann in dem Lied der Deborah und des Baraks tatsächlich, dass die Deborah aufgestanden ist wie eine Mutter in Israel, also in einer typisch weiblichen Rolle und zwar erst dann, als kein Mann aufstand in Israel. So, das heißt, ich glaube, wir sehen hier ein Paradebeispiel dafür, wie es sein kann und gerechtfertigt sein kann, dass eine Frau, wenn wir überhaupt darüber nachdenken wollen, wie eine Frau Leitung übernimmt, da wo die Männer das verweigern. Und dann füllt sie diese entstehende Lücke, dieses Vakuum. Aber wenn wir klären wollen, ob Frauen Gemeinde leiten sollen, dann sollte man die Stellen gehen, die dazu sprechen. Und da haben wir andere. Da können wir 1. Korinther 11 und 14 und 1. Timotheus 2 und 3 lesen. Ich glaube, dann beantwortet sich diese Frage sehr schnell.
Ein anderer Richter, den viele als Vorbild sehen, ist Gideon. Mehrfach hat er Gott um Zeichen seiner Gunst gebeten und zum Beispiel legt er ein Vlies aus und er sagt zu Gott, wenn morgen der Boden trocken ist und die Wolle nass, dann vertraue ich, dass du Israel wirklich retten willst. Und Gott tut das, er erlebt das und Gideon sagt, ich brauche noch ein Zeichen. Wenn morgen der Boden nass ist und die Wolle trocken, dann vertraue ich Gott. Und es tritt wieder genau so ein. Das nehmen manche als Vorbild für Entscheidungsfindungen und die sagen, so wie Gideon müssen wir es machen, wir legen ein Vlies aus oder machen was anderes und sagen, wenn Gott dies und das tut, dann vertraue ich, dass er wirklich mich retten wird oder dass er da ist, dass er für mich ist. Ist das eine gute Praxis, um Entscheidungen zu finden? Ist das ein Vorbild für uns?
Ich denke, auch hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Das Erste, was wir sehen, ist, Gideon ist glaubensschwach. Das heißt, er sucht nicht Orientierung von Gott, was soll ich tun? Er weiß, was er tun soll. Ihm fehlt der Mut. Und er sagt, Gott, stärke mein Vertrauen, stärke meinen Mut. Und in seiner großen Barmherzigkeit tut Gott das durch diesen konkreten Fall des ausgelegten Vlies. Nun, von daher, wir sehen hier überhaupt kein Beispiel dafür, dass Gott uns also jetzt Wegweisung geben soll durch irgendwelche Zeichen, die wir ihm auferlegen. Am besten noch sagen, bis zu dem Zeitpunkt musst du mir die Entscheidung abnehmen. Gott gibt uns einen gesunden Menschenverstand, damit wir Entscheidungen treffen können. Wir haben sein Wort, das uns klare Orientierung gibt. Wir haben geistliche und christliche Gemeinschaft mit Leuten, die weise Ratschläge geben können. Das sind die Wege, wie wir Entscheidungen treffen sollen. Das sehen wir aber auch bei Gideon nicht. So, das heißt, wenn wir aber glaubensschwach sind, wenn wir zögerlich sind, Gott zu bitten, gib mir Mut, hilf meinem Glauben, dann können wir das beten und meinetwegen leg halt mal ein Vlies aus oder tu irgendwas anderes. Nur bitte leite davon nicht ab, dass Gott jetzt agieren muss. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um gehorsam zu sein. Also es gibt keine Ausrede dazu, nicht das zu tun, wozu Gott dich klar durch sein Wort ruft. Aber in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit mag er deine Schwäche ansehen und dich stärken durch irgendein Zeichen. Und ich glaube, das haben manche Christen auch schon erlebt, wie Gott das getan hat, wie er unseren Glauben stärkt durch ganz konkrete Dinge, die wir erleben.
Im Richterbuch mutet uns Gott Berichte zu, die sind, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, fast nicht zu ertragen. Im Kapitel 19 lesen wir über die Schandtat von Gibeah. Da übernachtet ein Levit mit seiner Nebenfrau während einer Reise bei einem Mann in der Stadt Gibeah. Und die Leute aus der Stadt, die kommen und fordern den Gastgeber auf, gib uns diesen Levit, wir wollen uns über ihn hermachen. Das heißt nichts anderes, als dass sie ihn vergewaltigen wollten. Und der Gastgeber, der lehnt das ab, er verhandelt mit den Leuten und er sagt, nehmt nicht den Mann, nehmt meine Tochter, die ist noch Jungfrau. Und am Ende gibt ihnen der Levit seine Nebenfrau und sie vergewaltigen sie die ganze Nacht, das steht da, die haben sich die ganze Nacht über sie hergemacht. Und sie stirbt in der Folge sogar. Das ist 0,0 erbaulich. Solche Berichte kann ich in der Bild-Zeitung lesen. Warum verschont uns Gott mit sowas in der Bibel nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich diesen Abschnitt mal gepredigt und ich weiß, dass das erinnere ich immer noch, wie ein gestandenes Mitglied unserer Gemeinde vor dem Gottesdienst zu mir kam und sagte, du willst doch heute hoffentlich nicht diesen Text predigen. Und ich sagte, doch, ich will es predigen und ich glaube auch, dass es uns etwas lehren wird. Und das denke ich auch immer noch. Was wir hier sehen in Gibeah ist wirklich Sodom und Gomorra 2.0. Ist die Wiederholung in fast noch drastischerer Form. Und was das in uns doch tut, es kommt ein Schrei auf in uns nach Gerechtigkeit, danach, dass Vernunft einziehen möge, dass all dieses Böse ein Ende hat. Und wir hören in diesem Bericht ein Echo. Zu der Zeit hatte Israel keinen König, ein jeder tat, was ihm gut dünkte oder recht dünkte. Und so wollen wir, wenn wir das lesen, rufen Gott, bitte greif ein. Gib uns einen König, der uns vor solchen Dingen bewahrt. Und so treibt uns dieses Buch und auch dieser Bericht in die Arme Jesu.
Schauen wir nochmal auf die Gesamtbotschaft des Richterbuchs. Wie würdest du die großen theologischen Linien zusammenfassen? Was möchte Gott uns als Christen durch das Buch Richter sagen?
Ich würde sagen, erst einmal sehen wir, wie wichtig es ist, Gott im Blick zu behalten, ihn nicht zu vergessen. Das heißt, das Wort Gottes treu weiterzugeben von Generation zu Generation, sodass wir uns nicht von Gott abwenden und ihn vergessen und unsere eigenen Wege gehen. Das hat Konsequenzen. Das zeigt uns das Richterbuch durch diesen Zyklus immer und immer wieder. Also bleibt bei dem Wort Gottes, vertraut Gott, tut, was er uns sagt. In den Worten Jesu, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist unser Auftrag für die nächste Generation und natürlich sollen wir dasselbe auch so leben. Das Zweite, was wir sehen, ist, wir brauchen einen besseren Richter als die Richter, die wir in diesem Buch bekommen. Zum einen sind viele Richter, wie wir bedacht haben, nicht unbedingt gut. Und selbst die guten Richter haben ein ganz grundsätzliches Problem. Sie sterben. Und dann geht wieder alles schief. Wir brauchen einen Richter, einen Retter, der ewig lebt und der vollkommen gut ist. Und so weist uns dieses Buch hin auf Jesus Christus. Und wir brauchen einen König, der uns gut regiert, damit wir eben nicht auf Abwege geraten. Und gerade der letzte Teil des Buchs, wo ja dann keine Richter mehr auftauchen, sondern eben noch zwei andere Berichte kommen, die wirklich abscheulich sind, zeigen uns, dass wir einen König brauchen. Denn da, wo kein König war, tat jeder, was ihm recht dünkte.
Du hast gerade diesen Kernsatz des Buchs angesprochen. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihm recht dünkte. Ich muss bei diesen Worten immer auch an unsere Zeit denken, und zwar nicht nur allgemein, sondern auch wenn ich über Kirche und Gemeinde nachdenke. Nach meiner Wahrnehmung verbreitet sich die Vorstellung, dass wir nicht so genau wissen können, was Gott möchte, dass wir seinen Willen nicht so genau kennen können. Man kann die Bibel sehr unterschiedlich lesen und interpretieren. Gefördert wird das Denken durch Universitäten und auch theologische Ausbildungsstätten. Und dann tut eben jeder, was ihm richtig erscheint, auch in den Gemeinden. Wie können wir dieses Denken heute durchbrechen?
Ich würde erst mal sagen, lies das Buch Richter. Denk darüber nach. Lerne aus der Geschichte. Lerne von der Zeit damals und den Konsequenzen, die es hatte, wenn man eben nicht einen König hatte, wenn man nicht auf das hörte, was Gott zu sagen hat. Und das heißt auch ganz grundsätzlich, lerne neu, Gottes Wort zu hören und Gottes Wort zu vertrauen und Gottes Wort zu tun. Und dann kommt zu Jesus. Das Buch Richter treibt uns wirklich dahin. Es führt uns zu Jesus, weil Jesus die Antwort ist auf alle Probleme, die wir in diesem Buch so offen und klar gezeigt bekommen. Wir brauchen diesen guten, diesen vollkommenen Richter, diesen perfekten und ewigen König. Bei ihm finden wir Gnade, da wo wir versagt haben. Bei ihm finden wir Wegweisung für den Weg, den wir gehen sollen. Und bei ihm finden wir letztendlich auch Befreiung aus all dem Chaos und allem Leid dieser Welt. Und schließlich sollten wir darauf bedacht sein, dass wir auch als Gemeinden das Wort Gottes hochhalten. Und das heißt auch, dass wir bereit sind, auch einander zu helfen, da wo wir auf Abwege geraten. Gottes Wort sagt uns, dass wir einander in Sanftmut zurecht helfen sollen, den Weg Gottes zu gehen, Sünde zu konfrontieren, damit das eben keinen Raum findet in unseren Gemeinschaften. Und ich denke, so können wir dann auch hinwachsen zu einem Leben, das Gott gefällt. Meine Hoffnung ist, dass wir wirklich von diesem Buch lernen und eben nicht die Fehler machen, die die Menschen damals gemacht haben, Gott aus dem Blick zu verlieren und ihre eigenen Wege zu gehen. Die Gefahr ist real, aber mit Gottes Hilfe müssen wir diese Fehler nicht wiederholen. Das wäre mein Wunsch für uns.
Das war der Pastoren-Podcast zum Buch Richter. Ich hoffe, er hat dir geholfen, dieses Buch zu studieren. Und ich hoffe, er hat dir auch geholfen, dran zu bleiben im Bibelleseplan. Wir haben noch einige Bücher vor uns. Wir werden immer mal wieder über einzelne Bücher auch in diesem Podcast sprechen. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.